Das Thema heute geht um das große Thema Samariter und das Thema Reinheit. Ich möchte euch wieder in ein Ereignis mit reinnehmen aus dem Neuen Testament, und ich habe auch wieder meine Schachtel als Gedächtnisstütze dabei. Manche kennen sie schon, die steht hier vorne. Das heißt, für die, die sie noch nicht gesehen haben, diese Schachtel hat auf jeder Seite ein anderes Geschenkpapier. Das heißt ganz einfach, man kann Bibelstellen, Verse in der Bibel auf ganz verschiedene Weise sehen. Das heißt, jemand, wer die Schachtel von hinten anschaut, sieht was anderes wie der Friedel von vorne, wenn er so sehen würde. Von daher, der eine würde dann vielleicht sagen, ha, nee, das sieht nach Weihnachten aus, die Schachtel ist Weihnachtspapier. Und der andere sagt, nee, das ist Kinderpapier. Und so können wir manchmal darüber streiten, um die Richtigkeit und die Ansicht, wie eine Geschichte, ein Ereignis aus der Bibel zu sehen ist. Ich bin auch erstaunt über diese zwei Bücher, von denen ich euch schon erzählt habe, die ich gerade so habe, wie an mancher Stelle die Auslegung so weit voneinander geht. Und ich habe dann festgestellt, bei unseren jüdischen Geschwistern schon zur Zeit Jesu war das nicht viel anders. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe euch einen kurzen Videoclip dabei. Die Qualität ist wahrscheinlich nicht so gut, aber horcht halt zu.
So, wir sind hier an den Hängen des Berg Meron, der höchste Berg Galiläas. Hinter mir könnt ihr ihn sehen. Und hier an den Hängen sind die Gräber der berühmtesten Weisen und Rabbiner der Zeit Jesu und der Jahrhunderte danach. Unter anderem die Gräber von Schammai und Hillel. Hinter mir ist das Grab von Schammai. Auf dem Nachbarhügel da hinten ist das Grab von Hillel. Gerade Hillel und Schammai waren an vielen Stellen nicht immer einer Meinung. Sie gelten als die beiden Gegenpole. Schammai hinter mir war bekannt als der Strengere, ein bisschen ein Eigenbrötler, der die guten alten Werte aufrechterhalten wollte. Hillel auf der anderen Seite galt als der Liberale, der Freizügigere, weil er gesagt hat, wir wollen, dass so viele Leute wie möglich den Glauben leben und deswegen müssen wir es ihnen nicht zu schwer machen. Und zum Beispiel bei der Ehescheidung waren sie beide unterschiedlicher Meinung. Es gab ja in der Bibel die Möglichkeit, eine Ehe scheiden zu lassen. Das wollte natürlich keiner, weder Hillel noch Schammai waren Vertreter der Ehescheidung. Aber sie haben überlegt, was ist denn das Beste, um die Frauen zu schützen. Und Schammai hat gesagt, das Beste, um die Frauen zu schützen, ist, wenn wir die Scheidung so schwer wie möglich machen. Also, dass wir sie eigentlich in fast keinem Fall erlauben, außer es liegt wirklich Ehebruch vor, dann sollte man das ermöglichen. Hillel hat gesagt, ja, das ist schön gedacht im Ideal, aber das Problem ist, dass viele Leute sich ja trotzdem scheiden lassen oder Männer ihre Frauen verlassen. Und wenn wir ihnen die Scheidung legal nicht erlauben, dann werden sie sich einfach illegal von ihren Frauen trennen. Sie werden sie in die Wüste schicken und die Frauen stehen dann ohne Scheidebrief da, was eigentlich noch schlimmer ist. Also sollten wir es ihnen ermöglichen, einen Scheidebrief zu bekommen, ganz egal, welchen Grund der Ehemann benennt. Und daher kommt das Diktum, also das Wort von Rabbi Hillel, für das er berühmt und berüchtigt ist, dass selbst wenn der Mann sich scheiden lässt wegen einem angebrannten Essen, selbst dann soll die Frau einen Scheidebrief bekommen. Das hört sich auf den ersten Blick so an, als ob Hillel sagt, man darf sich wegen jeder Kleinigkeit scheiden lassen. Aber das ist nicht seine Idee, sondern die Idee war, wenn man sich schon wegen einer Kleinigkeit scheiden lässt, dann soll man der Frau wenigstens ihre Rechte geben, die sie nach einer Ehescheidung bekommt. Das ist eine der beiden Fragen, in denen sich die beiden Rabbinen nicht ganz einig waren. Und jetzt kann man gucken, wo stellt sich denn Jesus hin? Er kannte ja diese Auslegung. Und Jesus war in manchen Fragen näher bei Schammai, in manchen Fragen näher bei Hillel. Bei der Ehescheidung zum Beispiel steht er Schammai näher. In anderen Fragen aber zum Beispiel die Waschungen, also ob man sich die Hände wäscht vor dem Essen, da war er näher bei Hillel. Auch zum Beispiel bei der Auslegung der Sabbatgebote. Hillel ist bekannt dafür geworden, dass er gesagt hat, zum Beispiel, man darf am Sabbat einen Jungen beschneiden, weil das Beschneidungsgebot wichtiger ist als das Sabbatgebot. Das ist eine der Lehren, die auf Hillel zurückgehen. Und das finden wir sogar auch bei Jesus, dass er einmal, als er einen Menschen heilt, dass er sagt, man darf doch auch eine Beschneidung durchführen am Sabbat. Und so ähnlich ist es mit der Heilung. Das ist ein wichtigeres Gebot und deswegen ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen.
Wie ihr jetzt mitkriegt habt, gab es damals schon solche Extreme von Rabbiner, die natürlich viele Menschen geprägt haben im Denken und dann natürlich auch im Handeln. Und Guido Baltes hier, der im Video war, er versucht für die Aussage, die er macht, wirklich auch auf diese alte Rabbiner, er versucht Quelle zu finden, damit er das, was er sagt, eine Grundlage hat, damit es gut fundiert ist. Und manches, was ich euch heute weitergebe, hängt mit ihm zusammen. Ich habe euch allerdings nicht die Quelle dazu jetzt, weil da wird er mal ein bisschen arg stolpern, weil das für uns noch sehr, sehr ungewohnt ist. Es geht jetzt nicht um Ehebruch, es geht nicht um Ehescheidung, aber dieses Beispiel war für mich so sehr eindrücklich, wo man das sehen konnte. Für mich geht es heute um die Samariter und um dieses Thema Reinheit. Samariter, manches wissen wir ja dazu, das Nordreich hier blau dargestellt. Im Jahr 722 von den Assyrern wurde es erobert und es siedelten oder wurden viele fremde Völker angesiedelt in den Städten der Israeliter. Diese neu angesiedelten traten zum Teil nominell dem Glauben der Israelis über, andere verehrten weiterhin ihre Götter. Aber alle Bewohner des Nordreichs wurden dadurch für die Judäer des Südreichs mit der Zeit zu Spekt. Auch wenn es sich offiziell um Israeliter gehandelt hat, über Jahrzehnte hinweg, dann hat man dem manchmal nicht so getraut. Ganz gleich, ob sie von der Abstammung her mit der Zeit Jude waren, weil die Abstammung her geht ja über die Mutter, nicht über den Vater wie bei uns. Weil Mutterschaft kann man bezeugen, die Vaterschaft ist immer so eine Sache. Da ist es manchmal nicht so ganz sicher. Es gab ja keine, Vaterschaftstest gab es damals noch nicht. Von daher war die Sache mit der Mutter ganz einfach. Das heißt, man hat den Leuten im Nordreich nicht so getraut. Das Südreich kam 586, 96 in die babylonische Gefangenschaft. Das ist hier unten, dieser rote Teil. Als sie zurückkamen aus der Gefangenschaft, haben die Juden im Südreich hier in Jerusalem, hier oben, wieder den Tempel gebaut, neu aufgebaut. Und die Leute vom Nordreich hätten gern mitgearbeitet. Aber das hat man nicht zugelassen. Eben weil sie suspekt waren. Man wusste ja nicht. Glauben sie wirklich, glauben sie richtig? Kennt ihr das vielleicht irgendwoher? Das heißt, die Leute aus dem Nordreich fühlten sich benachteiligt und haben dann angefangen, das wusste ich auch nicht so, also mit eigenen Gottesdiensten angefangen und dann tatsächlich auf dem Berg Garizim einen Tempel zu bauen. Das heißt, es gab so eine Zeit lang zwei getrennte israelitische Glaubensgemeinschaften im Nordreich und im Süden. Und beide haben den Anspruch erhoben, dass sie das echte Volk Israel sind. Also egal wer, ich sage es jetzt mal heftig, wir sind die, die richtig glauben. Beide hatten den Tempel, beide hatten Hohepriester, beide feierten die biblischen Feste und beide beschuldigten den anderen vom wahren Glauben abgefallen zu sein. Diesen Tempel gab es zur Zeit Jesu dann nicht mehr. Der ist so irgendwas um 100 ist der zerstört worden vor Christus. Bis heute leben circa 500, 800 Samariter in Israel, die immer noch ihre jährlichen Feste unter der Leitung ihres Hohenpriesters auf dem Berg Garizim bei Nablus feiern, wo einst dieser Tempel stand. Es ist also interessant, wie diese zwei Dinge oder diese zwei Glaubensrichtungen, wie auch immer, so nebeneinander gestanden sind, auch zur Zeit Jesu, und jeder hat von sich behauptet, ich und wir sind die, die richtig glauben. Das Verhältnis jetzt zwischen Jude und Samariter zur Zeit Jesu, man sprach zwar dem anderen der wahre Glaube ab, aber man hat gute Nachbarschaft gepflegt. Also es hat sich hauptsächlich auf den Glaube bezogen. Und wenn man zurückschaut in unsere Geschichte vom Pietismus, dann gab es auch da solche Dinge, wo man gesagt hat, ob die richtig glauben. Es gab so manche Glaubensrichtungen, die waren unsuspekt. Denen hat man nicht so recht traut und man wusste nicht, ob das richtig ist. Das heißt, damals, die haben nicht untereinander geheiratet, so weit ist man nicht gegangen, aber man hat sich gegenseitig wohl geholfen. Die Juden haben von den Samariter Lebensmittel auch gekauft. Wenn es um Wein ging, haben sie darauf geschaut, dass die Behälter verschlossen waren. Oben, weil man hat die Samariter getraut, dass sie die Reinheitsgebote befolgen. Aber dort haben ja auch andere Leute gewohnt und denen hat man es nicht zutraut. Also es war immer so ein bisschen, jo. Das heißt aber auch, man konnte miteinander essen und trinken. Das ging auch. Und verschiedene jüdische Lehrer führten mit den Samariter Lehrgespräche. Bis zu einer gewissen Zeit war es auch Samariter erlaubt, in den Tempel in Jerusalem zu gehen. Das Problem zwischen ihnen war, dass die Samariter das Gesetz in manche Frage aber anders ausgelegt haben als die Juden, wobei es in den Juden ja in diesem Bereich ja auch verschiedene Varianten gab. Für jüdische Hardliner, sage ich jetzt mal, gab es daher diese Regel, behandle Samariter lieber grundsätzlich wie Heiden, obwohl sie keine sind, dann bist du auf der sicheren Seite. Also bei manchen ging es um schwarz oder weiß und andere haben gesagt, schau genauer hin. Schau, wie diese Menschen leben oder wie derjenige, mit dem du Umgang hast, wie der das hat. Manche Sachen haben die Samariter genauso gesehen wie die Juden, bei anderen gab es Unterschiede. So, einer hat zum Beispiel, also es gab dann eben auch diese Extremisten, die also dann auch so weit gingen, dass sie die Samariter grundsätzlich abgelehnt haben. Aber wo findet man heutzutage auch? In welchem Land gibt es keine Extremisten? Wo gibt es das nicht? Dass welche so auf Dinge draufhocken. Und ich habe da noch was gefunden, da heißt es, wenn es um die Reinheitsvorschriften ging, traute man zwar den Samaritern selbst zu, die Reinheitsvorschriften korrekt zu beachten, fürchtete aber, dass heidnische Nachbarn, von denen es in Samaria viele gab, offenstehenden Wein verunreinigt haben könnten. So steht es im Jerusalemer, das ist die einzige Stelle, die ich euch nenne, Jerusalemer Talmud. Wie stand der Rabbiner zu den Samaritern? Da habe ich euch einen, den Rabbi Shimon ben Gamaliel, der lebte zur Zeit Jesu. Er lobte die Samariter sogar ganz ausdrücklich für ihre Gesetzesgehorsam. Bei denjenigen Geboten, die die Samariter halten wie wir, nehmen sie es sogar noch viel genauer als wir Israeliten. Also, das gab's. Es gab den Eliezer ben Hyrcanus, das war ein Hardliner, also im ersten Jahrhundert vor Jesus. Er weigerte sich grundsätzlich, Samariter als Israeliter anzuerkennen, weil er ihnen immer noch unterstellt hat, dass sie heimlich Götzendienst betrieben. Und dann gab es noch den Rabbi Akiba. Und er sagt, ein Samariter ist in jeder Hinsicht einem Israeliten gleichzustellen. So, wenn ich das jetzt alles nehme als Grundlage, muss ich euch sagen, sehen manche Ereignisse im Neuen Testament etwas anders aus. Das heißt, ich muss unter Umständen neu überlegen, was heißt das, was hier geschrieben ist, was bedeutet das für mich? Ganz konkret für heute das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. es anzufangen, in einer neuen Perspektive zu leben und dann zu fragen, was wollte Jesus denn dann damit sagen? Wenn es tatsächlich für einen Samariter nicht so gefährlich war, wie man oft annimmt, wenn diese Feindschaft doch nicht so bestand, wie man das immer wieder gehört hat und wie ich selber auch gepredigt habe, muss ich ganz klar sagen. Wie ist es? Ich lese euch einen Teil vor, nicht das ganze Gleichnis, weil das Gleichnis kennt ihr. Ich lese euch eher den Anfang und das Ende vor. Lukas 10. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm und zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und dann wisst ihr ja, wie es weitergeht. Der Levit kam auch noch und nachher kam der barmherzige Samariter. Dann hinterher heißt: Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Es handelt sich hier um einen Gesetzeslehrer, gell? Müssen wir mit haben. Wenn man diese ersten Verse liest, ist die Frage drin: Wie bekomme ich ewiges Leben? Und beide waren sich einig darüber, der Gesetzeslehrer und Jesus. Es geht darum, Gott zu lieben mit meinem ganzen Leben und der Nächste wie mich selbst. Und Jesus sagt: Klar, lebe das, so wirst du leben. Das war eigentlich klar, aber jetzt kam ja diese Frage: Wer ist denn mein Nächster? Und Jesus gab ihm hier keine direkte Antwort, sondern erzählte ihm diese Geschichte, dieses Gleichnis. Er lud diesen Mann quasi ein und sagte: Denk mal über dein Leben nach, frag dich mal selber, finde selber die Antwort. Finde die Antwort zu dieser Geschichte und zu deiner Frage. Und was erzählt Jesus? Jesus erzählt eben von diesem Priester und dem Levit, die von Jerusalem hinab nach Jericho gingen, nachdem dieser Mann halbtot geschlagen war. Sie gingen also nicht zum Tempel, sie kamen vom Tempel. Und was ich seither gedacht habe, war so das: Die haben nicht geholfen, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Denn dann müssten sie wieder hingehen und sich reinigen, und diesen Aufwand, den haben sie gescheut. Jetzt fange ich gerade an. Ich fange an, mich mit diesem Thema Reinheit und Unreinheit bei den Juden ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe gemerkt, eigentlich müsste ich messianische Juden fragen. Eigentlich müsste man an der Quelle nachfragen und sagen: Wie seht ihr das? Wie ist das für euch? Ich habe einige Punkte gefunden und die möchte ich euch einfach mal so aufzeigen. Das ist nur der Anfang. Ich habe vieles noch nicht. Wenn man ins Alte Testament reinschaut, es gab Tiere, die Gott für sein Volk in rein und unrein eingeteilt hatte. Also es ist schon für uns klar, Schweine haben zu den Unreinen gezählt, was aber sicher auch mit der Wüstenwanderung zu tun hatte. Denn wenn die da Schweine geschlachtet hätten, wäre das viel zu gefährlich gewesen. Das heißt, es gab Tiere, die durfte man essen, und es gab Tiere, die durfte man nicht essen. Es gab Menschen, Häuser und Gegenstände, die konnten unrein sein oder auch rein sein. Also einfach mal so: wenn ein Ehepaar miteinander geschlafen hat, waren sie beide unrein. Jo. Wenn eine Frau ihre Monatsblutung hatte, war sie unrein. Auch noch Tage danach. Wenn bestimmte Dinge passiert sind, wenn man war was unrein. Wichtig ist, nur derjenige, der wirklich vorhatte, noch am gleichen Tag in den Tempel zu gehen, musste bestimmte Regeln im Umgang mit seinen unreinen Menschen einhalten. Das heißt, nur wer in den Tempel ging, musste rein sein. In Johannes 11, 55, da heißt es, es war aber nahe das Passafest der Juden und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Das heißt, wenn man Hochzeit zu Kana anschaut, gab es mehrere, 6 Krüge war es, glaube ich, die da gestanden sind, große Krüge, die für Wasser da waren, zur Reinigung. Das heißt, auch zum kultische Händewasche und so weiter. Von daher mussten Priester natürlich vom Berufswege darauf achten, sich nicht zu verunreinigen, kultisch, solange sie ihren Dienst getan haben im Tempelbereich. So, jetzt geht's weiter. Das wird auch noch eine interessante Sache. Menschen, die Aussatz hatten, lebten zur Zeit Jesu nicht als Ausgestoßene. Nur während der Wüstenwanderung lebte sie außerhalb des Lagers. Und zwar ging es bei rein und unrein, es ging um die Begegnung mit Gott. Wenn ich Gott begegnen möchte, ob das jetzt in der Stiftshütte war oder im Tempel, musste ich mich reinigen. Jetzt war das in der Wüstenwanderung so nicht machbar, immer. Von daher lebte die Leute außerhalb. Und Aussatz ist keine Lepra. Es ist eine andere Sache. Das sind irgendwelche Ausschläge. Das muss man einfach aussehen. So. Und manche Unreinheit dauerte nur bis zum Abend. Bei anderen konnte man sich durch Waschungen reinigen. Also manches war am nächsten Tag kultisch wieder in Ordnung. Bei manchen musste man eben sich reinigen. Und zu diesem Thema gibt es von unserer Seite her viele Missverständnisse. Unreinheit war also kein so absolutes No-Go, wie wir das oft sehen. Denn viele Menschen, die außerhalb irgendwo auf den Dörfern gelebt haben, weit weg von Jerusalem, waren die meiste Zeit unrein. Und wenn man dann in den Tempel gehen wollte, dann hat man sich gereinigt. Es ging in den Gottesdienst. Jetzt müssen wir nachdenken, was heißt es, wenn ich in einen Gottesdienst gehen möchte? Was hat Gott sich da dabei gedacht, dass er gesagt hat, wenn ihr zu mir kommt in den Tempel, dann reinigt euch vorher. Wäre noch eine Überlegung. Zur Zeit Jesu oder vorher schon kam eine neue Sache auf, und zwar von den Pharisäern. Und das lese ich euch jetzt noch vor. Ich weiß, das ist heute etwas Theorie, aber manches Mal braucht man das auch, um die Bibel besser verstehen zu können. So, die Pharisäer haben gesagt, Reinheit brauchen wir nicht nur für den Tempel in Jerusalem, sondern auch in unseren Häusern und auf unseren Straßen. Jeder von uns sollte sich bemühen, in seinem Alltag so zu leben, als wäre er ein Priester in Jerusalem. Da gibt es eine alttestamentliche Stelle dazu. Und jetzt galt es besonders für die Mahlzeiten. Und die Mahlzeiten hat man anscheinend dem Gottesdienst gleichgesetzt. Jetzt kommt da diese Sache, wie Jesus gegessen hat, wo sie sich bei ihm beschwert haben, warum essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen? Dem müsste man dann auch nachgehen. Die haben das einfach als Gottesdienst angesehen. Und archäologische Funde und schriftliche Quellen belegen, dass diese Neuerung der Pharisäer bei der breiten Bevölkerung großen Anklang fand. Das heißt, die Menschen damals, die lebten große Unterschiede. Und wenn wir eine Geschichte haben, wo von einem berichtet wird, heißt es nicht, dass alle genau so gedacht haben wie der. Ihr denkt, du denkst sicher oft anders wie ich. Jetzt habe ich kein Extrem hier drin, wo ich es weiß. Wo man merkt, wir leben einfach ganz, ganz verschieden. Und von daher war es für diese Rabbiner immer wieder auch diese Frage, welches Gebot ist in welcher Situation das Wichtigere? Das haben wir vorhin auch gehabt in diesem Video, dass die Beschneidung auch am Sabbat erlaubt war. Oder dass man Menschen rettet, Menschen heilt, weil der Mensch wichtiger ist wie das Einhalten des Sabbats. So, und jetzt ist die Frage, was hat es mit unserem Gleichnis zu tun? Also Gesundheit und Rettung von Menschen hatte Vorrang. Es war für jeden Israeliten und erst recht für Priester und Leviten oberste religiöse Pflicht, sich um Verletzte und Notleidende zu kümmern. Das ist alttestamentlich. Und jetzt haben wir hier zwei. Die laufen an einem Notleidenden, an einem Verletzten vorbei. Wenn wir jetzt das nehmen, hätte die eigentlich helfen müssen. Im Normalfall war es Priester verboten, mit Tote zu berühren. Aber es gab eben diese Ausnahme. Rabbi Eliezer sagt, dann ist es dem Priester erlaubt, den Leichnam zu beerdigen und sich dadurch zu verunreinigen. Das heißt, es gab einfach Dinge, die waren wichtiger als meine Reinheit. Vor allem waren die zwei ja nimmer im Tempel, sondern die waren da vom Heimweg. Worum ging es Jesus? Jesus übt hier Kritik am Verhalten des Priesters und des Leviten, weil sie als vorbildliche Juden hätten Hilfe leisten müssen. Das war der Kritikpunkt. Sie hätten helfen müssen. Aber stattdessen half dieser Samariter, der ja auch nach eigenem Verständnis Jude war, geglaubt hat, aber eben in viele Leuteköpfe eben kein richtiger Jude war. Und dann hat man gesagt, ja, die glauben ja nicht richtig. Die nehmen das nicht so ernst. Und gerade hier zeigt sich, dass dieser Mann, dem er oft vorgeworfen hat, Nächstenliebe oder was auch immer, ihr nehmt es nicht so genau und so ernst, genau dieser Mann hat geholfen. Auch wenn es ihm Zeit, Geld und seine Kleidung sicher auch nicht sauber blieb. Es geht hier nicht um Reinheit, um Feindschaft oder sonst was, sondern es steht die Frage im Raum, lebe ich das, was die Bibel geboten hat? Jesus hat ihn nochmal gefragt, wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Oder man könnte auch sagen, wer hat das Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, gelebt? Wer war es denn von diesen drei? Und was sagt er? Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Der hat ein Wort nicht in den Mund genommen. Samariter. Also der die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Im Grunde genommen sagt Jesus, oder geht es hier drum und sagt, der Samariter war gesetzestreuer. Jetzt muss man sich fragen, warum hat dieser Mann überhaupt diese ganze Frage gestellt? Wir wissen es nicht genau, aber es könnte doch sein. Einfach mal so in Annahme, dass der Mann sich besser vorkam wie ein Samariter. Dass er gesagt hat, ich bin Gesetzeslehrer. Ich kenne mich aus. Was hier rauskommt ist, es geht nicht darum, wie gut ich die Bibel auswendig kann, sondern es geht darum, ob ich es tue. Das steckt hier drin. Und das ist das, was Jesus hier weitergeben möchte. Dieses Wort Barmherzigkeit hat etwas damit zu tun, dass ich mein Herz für andere öffne. Barmherzigkeit ist eine Seite der Nächstenliebe. Und Jesus sagt, tue desgleichen, geh hin, leb genau das, habe ein offenes Herz für die Menschen um dich herum. Seh die Menschen, die dir begegnen. Begegne ihnen mit einem offenen Herzen, mit einer helfenden Hand, auch mit Maske. Man kann auch mit Maske, glaube ich, helfen. Ich glaube, das ist trotzdem möglich. Es hat was mit meinem Herzen zu tun. Nehme ich Menschen wahr, die um mich her sind, und oder sehe ich mich manches Mal als frommer Mensch besser? Gucke mir nicht manches Mal auf andere runter? Ah, so wie die leben. Ich lebe doch viel besser. Stimmt das? Tue ich es wirklich? Das war die Frage in diesem Gleichnis. Ich habe euch jetzt über vieles mitgenommen gehabt. Ich weiß, es war viel Theorie. Aber ihr werdet sie wahrscheinlich noch ab und zu mal kriegen. Dieses Entdecken, dass manches im Judentum damals nicht so eng war, wie wir es oft sehen. Vor allem, was auch nicht so da war, war die Ausgrenzerei, die wir manches Mal sehen. Sondern das, was vom Alten Testament her kam, du hast vorhin vorgelesen, dass wir einen Gott haben, der Gnade, der Barmherzigkeit. Unser Gott hat es gelebt und durch Jesus gelebt. Und das ist dann die Frage, die hier drin steckt, lebe ich es auch? Weiß nicht, was diese Woche kommt? Ich lade euch ein. Lasst uns beschenken von unserem Gott, von dieser Gnade, die er uns entgegenbringt, von dieser Barmherzigkeit, die er uns entgegenbringt. Und auf der anderen Seite lasst es uns leben im Alltag. Amen.